Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Susanne Daubner.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu den Tagesthemen am Freitagabend.
Einen guten Abend.
Ausgerechnet zum Wochenende droht der Verkehrsminister unserer mobilen Republik mit einem Schreckensszenario, einem Fahrverbot am Samstag und Sonntag. Und sowas Ähnliches gab es ja schon mal. Nichts und niemand fährt hier mehr während der Ölkrise in den 70er Jahren. Da galt zeitweise ein Sonntagsfahrverbot. Diesmal soll es gleich das ganze Wochenende sein fürs Klima. Dabei ist Volker Wissing alles andere als ein Klimaaktivist. Doch sein Bereich, der Verkehr, droht so sehr gegen das derzeit geltende Klimaschutzgesetz zu verstoßen, dass nur noch, Zitat, rabiate Maßnahmen helfen würden. Wissings eigentliches Kalkül ist aber offenbar, Druck zu machen, damit die Grünen im Parlament der im Kabinett bereits vereinbarten Änderung dieses Klimaschutzgesetzes endlich zustimmen. Uli Mehrkamp.
Immer mehr, immer größer, immer leistungsstärker. Doppelt so viele Fahrzeuge wie noch vor 40 Jahren drängen sich auf Deutschlands Straßen. Ein entscheidender Grund dafür, dass trotz E-Autos und Fortschritte in der Abgasreinigungstechnik der Verkehrssektor die Ziele bei der CO2-Einsparung nicht erreicht. Während der Energiesektor und die Industrie das Klimaziel 2022 erreichten, hat der Verkehrssektor dies zuletzt deutlich verfehlt. Allein dieses Jahr müssten 22 Millionen Tonnen eingespart werden. Sollte sich diese Entwicklung ungebremst fortsetzen, würden bis zum Jahr 2030 sogar 117 bis 191 Millionen Tonnen CO2 über dem angestrebten Limit anfallen. Das Verkehrsministerium drängt deshalb auf die geplante Novelle des Klimaschutzgesetzes. Da würde nur die Gesamtsumme an CO2-Ausstoß aller Sektoren zählen. Das heißt, der Verkehrssektor könnte seine Überschüsse mit den Einsparungen anderer Sektoren verrechnen. Sollte die Novelle nicht kommen, bringt der Verkehrsminister in einem Brief an die Fraktionen des Bundestages ein Wochenendfahrverbot ins Spiel. Nur dadurch ließe sich kurzfristig die Einsparlücke schließen. Der Präsident des Bundesumweltamtes hält dagegen.
Wir wollen bis 2030 15 Millionen E-Autos auf der Straße haben, Elektromobilität. Das wäre ein signifikanter Beitrag zum Klimaschutz. Dafür müssen wir die Elektromobilität unterstützen, zum Beispiel durch die Weiterentwicklung der Kfz-Steuer. Wir könnten Verbrennerautos, die viel Benzin und Diesel verbrauchen, belasten. Wir können E-Autos entlasten und können entsprechende Anreizsysteme setzen. Also E-Mobilität stärken ist sicher besser als Fahrverbote. Wir brauchen diese Fahrverbote nicht.
Die Grünen haben noch einen weiteren Vorschlag.
Eine Möglichkeit, die schnell wirken würde, ist beispielsweise ein Tempolimit, das gleichzeitig auch die Zahl der Verkehrstoten reduzieren würde und deshalb sehr sinnvoll ist.
Millionen Tonnen CO2-Einsparung brächte so ein Tempolimit bis zum Jahr 2030 nach den Berechnungen des Bundesumweltamtes. Dort hat man noch einen Vorschlag, um die Polarisierung im Verkehrsbereich aufzubrechen.
Ich könnte mir vorstellen, dass wir ähnlich wie im Landwirtschaftssektor, da haben wir vor 3 Jahren durch die Regierung Merkel eine Zukunftskommission Landwirtschaft eingesetzt bekommen, die dann Vorschläge erarbeitet hat und zwischen den unterschiedlichen Parteien. Warum nicht eine Zukunftskommission Verkehr und Klimaschutz, die wichtigen Erkenntnisse, die wir in den unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen und Institutionen haben, zusammenführt?
Das würde einen anderen Blick auf den Verkehrssektor ermöglichen.
Und darüber habe ich am frühen Abend mit dem Bundesverkehrsminister gesprochen, zugeschaltet vom Treffen der G7-Verkehrsminister in Mailand. Schönen guten Abend, Herr Wissing.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Ein Fahrverbot am Wochenende, das ist ja schon eine Riesendrohkulisse, die Sie da aufbauen. Heißt das, Sie stehen als Verkehrsminister mit dem Rücken zur Wand, weil Ihr Bereich die vorgegebenen Klimaziele nicht schafft?
Nein, das heißt, dass wir dringend das Klimaschutzgesetz ändern müssen. Wissen Sie, wir haben das schon 2021 vereinbart. Wir haben das Gesetz vor 9 Monaten dann endlich durch das Bundeskabinett gebracht. Und jetzt haben wir 9 Monate quasi immer noch keine Entscheidung des Deutschen Bundestages. Das ist das Problem. Und diese Sektorziele, die sind natürlich nicht erreichbar im Verkehr, wenn man nicht ganz rabiate Maßnahmen ergreift. Und diese Maßnahmen sind überflüssig, weil wir ja die Klimaschutzziele erreichen. und einhalten. Das hat Herr Habeck ja auch deutlich gemacht. Und vor diesem Hintergrund steht diese Gesetzesänderung an. Das ist die einzig vernünftige Lösung und die mahne ich dringend an.
Aber nun sind Sie ja der politisch Verantwortliche für Ihren Bereich und verstoßen schon länger gegen geltendes Recht beim Klimaschutz. Warum haben Sie sich bisher darauf verlassen, dass die anderen den Klimakarren schon irgendwie aus dem Dreck ziehen und Ihre Bilanz retten?
Sie fragen mich quasi, warum ich mich darauf verlasse, dass unsere Koalitionspartner den Koalitionsvertrag einhalten. Naja, weil ich von Vertragstreue ausgehe. Und schauen Sie, das Problem, was wir in Deutschland haben, dass sektorbezogen der Verkehr das nicht kurzfristig schafft, das Problem haben alle anderen Länder in Europa auch. Nur die haben nicht so ein Klimaschutzgesetz, wie CDU, CSU und SPD zu Zeiten der Großen Koalition das verabschiedet haben. Und deswegen ist das Gesetz das Problem und nicht die Gesellschaft in Deutschland. Die Bürgerinnen und Bürger halten ja gemeinsam mit der Wirtschaft die Klimaschutzziele ein. Deswegen ist diese Fokussierung, die wir nach dem alten Klimaschutzgesetz haben, das leider immer noch gilt, die ist falsch und die muss geändert werden.
Herr Wissing, aber schon vor 2 Jahren, also 2022, haben Sie angekündigt, Sie würden die damalige Differenz in Ihrem Bereich, da waren es übrigens nur 3 Millionen Tonnen CO2 zu viel, Zitat, vollständig ausgleichen und den Verkehrssektor zurück auf den Pfad der Einhaltung der Klimaziele führen. Das hat offenbar nicht so geklappt.
Nein, das bezog sich auf das damalige Jahr und wir haben ja damals Vorschläge entsprechender Größenordnung auch gemacht. Es ist ja sehr viel passiert in Deutschland. Es wird ja immer so getan, als würde hier kein Klimaschutz betrieben. Im Verkehrsbereich schauen Sie das Deutschlandticket, die hohen Investitionen in die Bahn, Hochleistungskorridore, was wir alles tun in Deutschland, um Ladeinfrastruktur aufzubauen. Wir machen nach Kräften Klimaschutz, aber gleichzeitig müssen wir sehen, dass wir, obwohl wir unsere Klimaschutzziele auch einhalten, Habeck sagt ja selbst, wir sind auf einem guten Weg. Obwohl wir das alles richtig machen, passt dieses alte Gesetz nicht dazu. Denn es würde quasi die Bürgerinnen und Bürger zwingen, auf Mobilität mit dem Auto zu verzichten, obwohl der Staat die Klimaschutzziele einhält. Das ist doch das Problem. Und ich verstehe gar nicht, wieso man so ein Gesetz verteidigt. Also man hält die Klimaschutzziele ein und trotzdem sollen die Bürger sich einschränken. Das macht keinen Sinn. Die Bürger werden sich fragen, warum müssen wir in Deutschland so etwas tun, wenn man sich in anderen europäischen Ländern ganz normal frei mit dem Auto bewegen kann. Und deswegen, dieses Gesetz ist überholt. Es muss dringend weg.
Herr Wissing, noch mal ganz kurz zu Ihrer Zuständigkeit. Es gibt ja einen Vorschlag, den gibt es schon länger, der in Umfragen immer wieder die Mehrheit der Deutschen als Unterstützer findet. Ein Tempolimit auf Autobahnen.
Das ist keine Lösung, nicht ansatzweise. Wir reden hier nach den Zahlen des Umweltbundesamtes um 22 Millionen Tonnen CO2, die eingespart werden müssen. Da können Sie nicht mit einer Veränderung der Höchstgeschwindigkeit das erreichen. Das ist unmöglich. Deswegen ist das ein Thema, das völlig an dem Problem vorbeiführt.
Dann gucken wir doch einmal kurz auf die Zahlen. Ja. Das Bundesumweltamt, das hat schon vor über einem Jahr berechnet, allein ein Tempolimit von 120 auf Autobahnen würde knapp 7 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Immerhin ein Drittel der jetzigen 22 Millionen. Damit könnten Sie doch jetzt wesentlich weitergekommen sein schon.
Ja, dann hätten Sie die Situation, dass Sie quasi den Rest nicht mit 2 Tagen Fahrverbot, sondern mit 1,5 Tagen Fahrverbot erreichen müssen. Also das ist keine Lösung.
Nein,
wir müssen aber nicht einen Ansatz haben, sondern wir müssen ja Gesetz, das in Deutschland gilt, erfüllen. Und dieses Gesetz ist nur mit massiven Maßnahmen erfüllbar. Und wenn Sie jetzt sagen, dann können Sie ja ein bisschen was mit dem Tempolimit machen. Nein, das Gesetz verlangt ja nicht ein bisschen was, sondern es verlangt sektorbezogen präzise Einhaltung von Klimaschutzzielen, obwohl das Gesamtziel eingehalten ist. Und deswegen ganz klar, das lenkt, was Sie jetzt sagen, lenkt von dem Problem ab. Und wir müssen aufhören, den Bürgerinnen und Bürgern irgendwelche Ablenkungen schmackhaft zu machen, sondern wir müssen ganz klar sagen, 22 Millionen Tonnen CO2, die nach dem Gesetz eingespart werden müssen, ad hoc, kann man nicht mit Steueränderungen oder mit sonstigen Dingen oder mit einer Veränderung der Höchstgeschwindigkeit einsparen. Das geht nicht. Und deswegen ist das Thema nur ungeeignet.
Aber immerhin wären das
nicht eine Beitrag zur Lösung.
Ein Drittel, worüber wir gerade sprachen, ein Drittel, nämlich knapp 7 Millionen Tonnen der erforderten 22 Millionen. Sie haben da eine andere Meinung. Gucken wir noch einmal auf das, was Sie fordern.
Also andere Untersuchungen, ja.
Sie schieben
aber
ja
andere
jetzt
Untersuchungen gehen davon aus, dass eine Veränderung. Ja, aber wir müssen ja, können ja nicht einfach diese Zahlen zugrunde legen, denn andere Untersuchungen gehen davon aus, dass die Veränderung der Höchstgeschwindigkeit etwa 2 Millionen Tonnen bringt. Und schauen Sie, dann sind wir noch nicht mal bei 10% dessen, was eingespart werden muss. Das lenkt vom Thema ab.
Das sind aber Zahlen des Umweltbundesamtes.
Die sektorgenaue Betrachtung aufzugeben.
Das sind Zahlen des Umweltbundesamtes.
Genau, die Zahlen führen eben nicht dazu, richtig, und die Zahlen, die führen eben nicht dazu, dass das Klimaschutzgesetz in der jetzigen Fassung eingehalten werden könnte. Und deswegen sage ich nochmal, ich bin nicht mehr bereit, mit irgendwelchen Diskussionen über das Tempolimit die Bürgerinnen und Bürger davon abzulenken, wo die tatsächliche Problematik liegt, nämlich in der Sektorbetrachtung des Klimaschutzgesetzes. Wenn dieses Gesetz nicht rechtzeitig geändert wird, dann drohen drastische Maßnahmen, die von Gerichten vor Gerichten eingeklagt werden können. Und wir können nicht mit Nebenkriegsschauplätzen von diesem Problem ablenken. Wir müssen irgendwann den Bürgerinnen und Bürgern klar sagen, wenn das Klimaschutzgesetz der Großen Koalition bleibt, dann muss mit drastischen Folgen für die Mobilität im Alltag gerechnet werden. Und das Ganze auch noch ohne Grund, weil ja die Klimaschutzziele eingehalten werden. Und verstehen Sie, da bin ich nicht bereit, jetzt weiter irgendwie von ablenken zu lassen, sondern jetzt muss gehandelt werden, sonst hätten wir ja nicht im Kabinett diese Gesetzesänderung vereinbart.
Sagt Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Vielen Dank für dieses Gespräch nach Mailand.
Ich danke Ihnen.
Und das ganze Interview finden Sie auf tagesschau.de. Und zur Diskussion um mögliche Fahrverbote jetzt die Meinung von Oliver Sallet vom Hessischen Rundfunk.
Es ist ein Brief mit Sprengkraft. Wenn die Ampelpartner das neue Klimaschutzgesetz nicht bis Mitte Juli verabschiedet haben, dann drohen Fahrverbote in Deutschland. Herzliche Grüße, Ihr Verkehrsminister. Und eins ist Wissing damit gelungen. Die Drohkulisse steht und wird heute für einiges böses Blut gesorgt haben unter Autofahrern. Und sie erhöht den Druck auf die Ampelpartner, allen voran die Grünen. Wenn sie nicht zustimmen, dann bleibt das Auto eben in der Garage. Reine Mathematik. Nicht auszumalen, welche Folgen das für die ohnehin unbeliebte Ampelregierung hätte. Den Deutschen würde per Gesetz der Fuß vom Gaspedal genommen. All das ist dem Verkehrsminister klar und wohl auch nicht ganz ungewollt. Klar ist, es geht hier auch um den Zustand der Ampel, die sich vor 9 Monaten auf ein Gesetz verständigt hat und es immer noch nicht beschlossen hat, weil sie sich nicht einigen kann. Die Grünen wissen, welche Folgen es hätte, wenn sie es wären, die nach den Fahrverboten verlangen würden. Stattdessen nutzen sie die Gelegenheit, um die Debatte über ein Tempolimit anzufeuern. Dabei geht es zunächst nur um Sektorengrenzen. Auch Forderungen nach einem günstigeren Deutschlandticket helfen Menschen im ländlichen Raum, die auf ein Auto angewiesen sind, wenig. Klar ist auch, wenn wir es jetzt nicht schaffen, in allen Sektoren drastisch CO2-Emissionen einzusparen, dann schafft Deutschland es wahrscheinlich bis 2045 nicht, seine Klimaziele zu erreichen. Gerade im Verkehrssektor will gut Ding Weile haben, das weiß auch der Verkehrsminister. Die Sektorengrenzen aufzuheben, kann also nur ein erster Schritt sein.
Die Meinung von Oliver Sallet. Kaum etwas bestimmt unsere Identität, also wie wir uns selbst sehen und von anderen wahrgenommen fühlen, so sehr wie unser Geschlecht. Ist das denn nun eine Frau oder ein Mann, wird im Zweifel schnell gefragt. Aber was, wenn die klassische Einteilung nicht für alle Menschen passt? Manche identifizieren sich auch nicht mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Doch wer sein Geschlecht offiziell ändern will oder dazu gar keine Angaben machen möchte, musste bisher durch ein langes und oft äußerst belastendes Verfahren. Heute nun hat der Bundestag das neue Selbstbestimmungsgesetz beschlossen. Über Debatte und Entscheidung. Daniel Frevel und Karin Münster.
Feierlaune in einer Hamburger Szene-Kneipe. Die Transfrauen Bettina Solzbacher und Susanne Steinfeld haben lange auf diesen Moment gewartet.
Heute ist so ein Tag, wo halt für Transpersonen ganz vieles einfacher wird.
Sie selbst musste, um ihren Namen und Geschlechtseintrag zu ändern, noch ein Gerichtsverfahren durchlaufen und 2 psychologische Gutachten vorlegen. Die eigene Identität im Genehmigungsverfahren.
Man muss jemand anderen darum bitten, dass man die Person einfach sein darf, die man ist. Und da ist halt einfach das Problem, ich möchte einfach so leben, wie ich bin. Und ich möchte nicht vor irgendwem mich erklären müssen.
Mit dem heute vom Bundestag verabschiedeten Selbstbestimmungsgesetz soll das der Vergangenheit angehören. Um Geschlechtseintrag und Vornamen zu ändern, reicht künftig eine Erklärung beim Standesamt. Ab 18 Jahren sind dafür keine psychiatrischen Gutachten und kein Gerichtsbeschluss mehr nötig. Ab 14 Jahren reicht eine Erklärung mit Zustimmung der Sorgeberechtigten. Unter 14 Jahren müssen die Sorgeberechtigten die Erklärung einreichen. Mit dem Gesetz werde die Würde des Menschen gestärkt, findet der Queerbeauftragte der Bundesregierung.
Das Selbstbestimmungsgesetz ist ein zutiefst liberales Gesetz, denn es beendet die staatliche Bevormundung von Menschen und stärkt ihre Persönlichkeitsrechte.
Gegenwind aus der Opposition. Für die Möglichkeit, den Geschlechtseintrag nach einem Jahr Sperrfrist wieder ändern zu können, erntet die Regierung Spott.
Einmal pro Jahr sein Geschlecht frei wählen zu können, auf diesen grandiosen Freiheitsgewinn haben Millionen Bürgerinnen und Bürger sicher seit Jahren sehnlichst gewartet.
Die Union warnt vor Missbrauch und sieht den Kinder- und Jugendschutz missachtet.
Sie nehmen in Kauf, dass Minderjährige, ohne dass sie angemessen beraten worden sind, vorschnell einen Weg einschlagen, der sich hinterher vielleicht als falsch herausstellt.
Kritiker hatten deshalb zumindest eine verpflichtende Beratung gefordert. Auch Experten finden psychologische Unterstützung für Transmenschen wichtig. Diese sei aber ohnehin meist gegeben.
Es ist nicht so, dass das eine kurzfristige Entscheidung ist, mal eben seinen Namen oder Personenstand ändern zu lassen, dass dem lange Überlegungen und differenzierte Überlegungen vorausgehen und dass die sich eigentlich immer in einer Form von Beratungskontext befinden. Deshalb muss man da gesetzlich nichts verordnen.
Im November soll das Gesetz in Kraft treten. Susanne und Bettina zumindest freuen sich, dass es für andere Transmenschen in Zukunft einfacher wird, ihren Namen und Geschlechtseintrag zu ändern.
Und wir schauen in die Ukraine. Dort melden sich nicht mehr genug Freiwillige zum Kämpfen an die Front. Zehntausende Männer und Frauen sind seit Beginn des russischen Angriffskriegs schon getötet worden. Nun hat das Parlament ein neues Mobilmachungsgesetz beschlossen, denn die Armee braucht dringend neue Soldaten. Aber offenbar wird die Einberufung manchmal auch als Druckmittel gegen unliebsame Journalisten eingesetzt. Klingt kaum vorstellbar, aber genau das ist offenbar passiert, wie Lena Krochmal und Wassily Gollot berichten.
Er sollte in die ukrainische Armee eingezogen werden, weil er einen Fall von Korruption aufgedeckt hat. Davon ist der Journalist Jewgenij Schulhart überzeugt. Schulhart ist 27 und kann damit legal einberufen werden. Doch in seinem Fall ist der Zusammenhang zwischen seiner Arbeit und der versuchten Einberufung offensichtlich. Nachdem wir die Rechercheanfrage rausgeschickt haben, kamen Menschen in Militäruniform auf mich zu und wollten mir einen Einberufungsbescheid aushändigen. Schulhart war kurz davor, seinen Film über die Luxusimmobilie eines Spitzenbeamten beim ukrainischen Inlandsgeheimdienst SBU zu veröffentlichen. Nachdem er die Behörde mit seinen Recherchen konfrontiert, kommen im Supermarkt überraschend Soldaten von der Einberufungsstelle auf ihn zu. Sie kannten bereits meinen Namen, sie wussten, wie ich aussehe. Sowas gibt es sonst nirgends in der Ukraine. Der Journalist filmt die Situation mit seinem Handy. Und stellt dann fest, unter den Männern, die ihn in die Armee einziehen wollten, ist auch ein Mann vom SBU, dem Geheimdienst, über den er berichten wollte. Schulhart kann belegen, dass der Leiter der SBU-Abteilung für Cybersicherheit, Ilya Vitjuk, Immobilien im Wert von mehreren hunderttausend Euro besitzt. Summen weit über den Gehältern eines ukrainischen Beamten. Registriert sind die Luxuswohnungen auf die Namen seiner Frau und seiner Mutter. Mutmaßlich, um seinen Besitz zu verschleiern. Mitten im Krieg setzt der Geheimdienst seine Ressourcen nicht für die Bekämpfung des Feindes, des Aggressors ein, sondern er verfolgt Journalisten, die zum Vermögen hochrangiger Beamter recherchieren. Zu einem Interview ist der SBU auf Anfrage der ARD nicht bereit. Die Behörde verweist auf eine Mitteilung. Darin heißt es, dass der Beamte nach Veröffentlichung der Recherchen erst suspendiert wurde und nun selbst an der Front eingesetzt werde. Es ist nicht das erste Mal, dass investigative Journalisten ins Visier des Geheimdienstes geraten. Vor wenigen Monaten etwa versuchte die Behörde, die Plattform Bihus Info zu diskreditieren. Die Journalisten wurden abgehört und überwacht.
Wir beobachten einen Trend, dass investigative Journalisten, die über Korruption schreiben, unter Druck gesetzt werden.
Die Medienforscherin sieht den Einsatz von Einberufungsbescheiden als repressives Mittel und erkennt ein System. Der Soziologe Anton Hruschetsky bezeichnet die Einschüchterungsversuche als Überbleibsel der sowjetischen Mentalität. Leider gibt es in einigen Positionen Menschen, die sich so etwas immer noch erlauben. Aber die Reaktion des SBU zeigt, dass es eine Zivilgesellschaft gibt und dass ihr Wille von der Regierung nicht ignoriert wird. Dass nun der mutmaßlich korrupte Beamte einfach versetzt wurde, sei falsch, kritisiert Jewgenij Schulhardt. Krieg darf nicht als Vorwand genutzt werden. Nicht, um Journalisten einzuschüchtern und auch nicht, um Beamte vor Verfahren zu schützen.
Und damit direkt zu weiteren Nachrichten des Tages mit dir, Susanne.
Bezahlkarten für Asylbewerber haben jetzt einen bundesweit einheitlichen Rechtsrahmen. Der Bundestag beschloss ein Gesetz, das die Ampelkoalition auf Verlangen der Bundesländer geschaffen hat. Mit der Bezahlkarte sollen Asylsuchende einkaufen können, aber keine Möglichkeit haben, Geld an Schlepper oder in ihre Heimatländer zu überweisen. In begrenztem Umfang kann auch Bargeld abgehoben werden, etwa für Schulausflüge. Die Justiz in Nordrhein-Westfalen hat Einzelheiten zu 4 terrorverdächtigen Jugendlichen mitgeteilt, die seit dem Osterwochenende in Untersuchungshaft sitzen. Demnach sind es 2 Mädchen und 2 Jungen im Alter von 15 und 16 Jahren. Sie sollen sich in Chats über geplante islamistisch motivierte Anschläge ausgetauscht haben. Innenminister Reul sagte, von den ersten Erkenntnissen bis zur Festnahme seien nur 5 Tage vergangen. In Berlin hat die Polizei einen pro-palästinensischen Kongress aufgelöst. Sie schritt ein, weil ein Redner zugeschaltet wurde, der in Deutschland wegen antisemitischer Äußerungen mit einem politischen Betätigungsverbot belegt ist. Der Kongress hatte etwa 250 Teilnehmer und sollte bis Sonntag dauern. Er war von Anfang an umstritten, weil die Veranstalter fordern, jede Unterstützung Israels einzustellen. In Polen haben Vorschläge zur Liberalisierung des Abtreibungsrechts die erste Hürde im Parlament genommen. Es gab eine Mehrheit dafür, dass ein Sonderausschuss 4 verschiedene Gesetzentwürfe prüft. Die Liberalisierung war eines der Versprechen des Wahlsiegers und jetzigen Regierungschefs Tusk. In seiner Koalition gibt es aber Vorbehalte dagegen bei einer christlich-liberalen Partei. Deutschlands größter Stahlhersteller ThyssenKrupp Steel hat angekündigt, die Produktion am Standort Duisburg deutlich herunterzufahren. Der Konzern erklärte, nur so könne er wettbewerbsfähig bleiben. Offen blieb, wie viele der etwa 13.000 Beschäftigten davon betroffen sein werden. Die IG Metall kritisierte die Sparpläne, weil ThyssenKrupp Zuschüsse von Bund und Ländern bekomme, um auf klimaneutrale Produktion umzustellen. Der italienische Modedesigner Roberto Cavalli ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Er hatte in den 60er Jahren ein Druckverfahren auf Leder entwickelt und eröffnete später eine Boutique in Saint-Tropez. Dort wurde er bald zu einem Liebling des Jet-Set. Sein Markenzeichen waren Drucke in Tierfelloptik. Deshalb und auch wegen der Verwendung echter Pelze blieben seine Kreationen umstritten.
Es ist fast ein bisschen so wie im Jahr 2002. Damals hatte die Mannschaft von Bayer Leverkusen kurz vor Saisonende gleich 3 große Titel im Blick. In der Meisterschaft, im DFB-Pokal und auch im Europapokal. Ja, genau wie in diesem Jahr. Das sollte es dann aber auch gewesen sein mit den Parallelen, wenn es nach den Fans der Werkself geht. Denn vor 22 Jahren konnte Leverkusen am Ende keinen der erhofften Titel holen. Und spätestens da kannte fast jeder den Namen Vizekusen. Wie jetzt eine ganze Stadt darauf hofft, dass endlich Schluss ist mit diesem Trauma. Das hat sich mittendrin in Leverkusen unser Fanreporter Jan Koch angeschaut.
Bisher hat es erst für 2 Garagentore gereicht. Die inoffizielle Trophäenschau direkt in der Straße zum Stadion von Bayer Leverkusen. Dieses Wochenende kann es endlich mehr werden, wir für unseren Traum. Vor jedem Spiel, auch vor dem letzten, vor der möglichen Meisterschaft, schwören sich alle Fans nochmal ein. Auch Julius Manderfeld und Marcel Kotlorz. Sie sind Fans seit ihrer Kindheit. Ihre Eltern, ihre Freunde und auch der Reporter, selbst gebürtiger Leverkusener, Schwarz-Rot.
Es fühlt sich an wie eine kleine Familie, wo man gerne jede Woche oder jede zweite Woche hinkommt. Und das ist jetzt schon für uns beide seit über 15 Jahren, das ist echt ja, wie eine zweite Familie sozusagen. Ja.
Deshalb würde ich sagen, dass Bayer Leverkusen sehr speziell ist in Leverkusen, da jeder Bewohner eigentlich einmal im Stadion gewesen ist und Fan dieser Mannschaft ist.
Diese Saison ist es bei mir so, dass ich vor jedem Bundesligaspiel extremst nervös bin, weil man vor allem jetzt auch merkt, um was es geht.
Das Stadion. Mitten im Herzen der Stadt, direkt an der Autobahnbrücke, auf der viele die Stadt links liegen lassen auf ihrem Weg nach Köln, Bonn oder ins Ruhrgebiet. 10 Autominuten entfernt trainieren Julius und Marcel beim SV Schlebusch. Dort treffen wir sie wieder. Und wir treffen auch ihn, ihren Trainer Roger Landwehr.
Also Alessio, Julius hier, komm mal ein bisschen näher zusammen, dann brauche ich nicht so rumschreien. Die kleine Osterpause ist vorbei, ja? Und wie wir es besprochen haben, schon am Testspiel am Samstag werden wir uns natürlich voller Intensität auf die letzten 6 Wochen hier vorbereiten, auf die letzten 6 Meisterschaftsspiele.
6 Spiele noch für den SV Schlebusch und auch für Bayer Leverkusen. Noch ein Sieg und die allererste Meisterschaft wäre sicher. Roger weiß, was es heißt, Bayer-Fan zu sein und das seit mehr als 40 Jahren. Mit vielen verpassten Chancen. Die Triple-Vize-Saison 2002, die verpasste Meisterschaft 2000, damals bei der Spielvereinigung Unterhaching.
Der Rückweg einfach brutal, unfassbar, wenn du dann in so einem 50er-Bus sitzt. Totenstille, absolut Totenstille. Kannst die Stecknadel fallen hören, aber das war schon krass. Also ich habe noch nie, und wir waren zu der Zeit ein paar kernige Jungs, so viel Tränen dann gesehen.
Dieses Mal sollen es Tränen der Freude werden.
Ja, nach den jahrzehntelangen Enttäuschungen auf jeden Fall mal ein Stück weit Genugtuung dahingehend, dass es wohl jetzt der liebe Fußballgott mal in die richtige Richtung gedreht hat irgendwo.
Ja, man muss schon hier aufgewachsen sein, um auch zu verstehen, was Leverkusen bedeutet mit Bayer, mit dem Bayerwerk. Das ist nochmal was ganz anderes als für Außenstehende. Die können das vielleicht nicht so verstehen.
Leverkusen, am Rhein, scheinbar unbedeutend zwischen Köln und Düsseldorf. Chemiestadt, Konzernstadt. Doch Bayer steckt in der Krise. Das, was lange die Leverkusener Identität stiftet. Für mich und viele andere hier war das aber jahrzehntelang auch der Fußball. Und da herrscht alles andere als Krisenstimmung. Die Flaggen, stolz gehisst vor dem Rathaus, das, ja, als Teil eines Einkaufszentrums keinen Balkon für eine mögliche Meisterfeier hat. Trotzdem, irgendwie würde es schon gehen, scherzen hier alle selbstbewusst. Auch am Fanshop mitten in der City.
Vor allen Dingen die Opas sind Köln- und Bayern-Fan, also Bayern-München-Fan. Deswegen, genau, er hat schon Bayer-Trikot schon voll ausgerüstet.
Ich würde tatsächlich dann auch zur Feier kommen, auch wenn ich es nicht verfolge. Aber es ist halt, wie gesagt, schon ein großes Ding für die Stadt.
Ja, diese Euphorie, die spürt man halt überall, ne? Bei Freunden, bei Familie, bei Bekannten. Jeder versucht jetzt auch ein Ticket zu kriegen noch.
Sie haben ein Ticket, Roger, Julius und Marcel und eben auch der Reporter. Die Vorfreude aufs Wochenende endlos.
Ich kann es kaum erwarten, am Sonntag. Werden wir beide um 12 Uhr schon am Stadion sein. ich glaube, wir sind jetzt beide schon nervös.
Und dann wird hier die Stadt abgerissen. Davon kannst du ausgehen.
Dann hoffen sie, hier wohl anbauen zu können. Und nach dem UEFA Cup 88, DFB Pokal 93, nun den dritten Titel, die Meisterschaft 24 zu holen.
Ja, und Stichwort feiern. Es ist Freitagabend, Disco-Time, auch bei den Tagesthemen. Früher hieß es am Wochenende ja oft, ab in die Disco, heute wohl eher in den Club. Aber auch da drehen sich die Disco-Kugeln wieder. Und wenn der Dresdner Grammy-Gewinner, der DJ Tino Piontek, alias Purple Disco Machine, auflegt, dann wird der Saal zu seinem Maschinenraum, könnte man sagen. Im Moment tourt er gerade wieder durch die USA. Und für eine besondere Doku, die man jetzt schon in der ARD-Mediathek sehen kann, haben Markus Fitsch und Manuel Mehlhorn ihn getroffen.
Tino Piontek alias Purple Disco Machine in seiner Heimatstadt Dresden. Für ihn kein Konzert wie jedes andere.
Ich habe gedacht, okay, an einem Abend gebe ich alles wieder zurück an meine Stadt, an die Leute in meiner Stadt. Die Leute, die vielleicht mich auch viele, viele Jahre begleitet haben, Familie, Freunde.
Dresden ist immer noch sein Lebensmittelpunkt. Dort hat der 44-Jährige sein Studio. Das ist mittlerweile voll mit Gold- und Platin-Auszeichnungen.
Meine Oma hat damals ihre allererste Rente an die Enkel verteilt und von meinem Geld, von meinem Anteil, habe ich mir einen Plattenspieler gekauft. Und habe mit einem Plattenspieler und einem CD-Player und einem kleinen Mixer, den ich mir so zusammengespart habe, von meinem Jugendweihgeld angefangen, so zu mixen.
Eingängiger Disco-Sound mit positivem Lebensgefühl. Andere DJs und Produzenten ziehen ihren Hut vor seinem Werk.
Im Prinzip hat er es geschafft, wenn ich das so mal als Klammer sagen darf, hat er es geschafft, einen coolen Underground-Sound, der in den Clubs gelaufen ist, zu kommerziellem Erfolg zu verhelfen. Und also so ein bisschen Best of Both Worlds, wirklich die kommerzielle, die Pop-Welt mit der coolen Underground-Welt vereint. Und das ist eine Riesenleistung.
Die wird auch international gewürdigt. Im vergangenen Jahr ist er zum ersten Mal für einen Grammy nominiert und gewinnt direkt.
Und ich habe es erst gar nicht so richtig gerafft. Meine Frau schreit mich so an, Tino, du hast gewonnen. Und ich dachte, fuck. Und mein erster Gedanke war, fuck, jetzt muss ich hier runter und muss ich irgendwas sagen. Was sage ich?
Thanks, guys. I thank the Academy, my wife Sabrina and my whole team. Matt, thanks.
Mittlerweile remixt er Popgrößen wie Lady Gaga und Elton John, macht sie clubtauglich. Aus Dresden weg möchte er trotzdem nicht.
Man kann hier inkognito sein Leben leben. Auf der anderen Seite hat es aber trotzdem auch irgendwie wieder so einen dörflichen Vibe, dass man, egal wann man in die Stadt geht, man trifft immer irgendjemanden, den man kennt aus der Stadt. Und das ist einfach so eine perfekte Symbiose.
Die Karriere von Tino Piontek ist eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte. Von Dresden in die Welt.
Nicht nur eine rauschende Feier, sondern gleich ihre Lebensrettung konnten drei Männer am anderen Ende der Welt gerade feiern. Und die Geschichte klingt wie aus einer anderen Zeit. Aber auch heute noch passiert es das Schiffbrüchige, fast wie im Roman, auf einer einsamen Insel stranden. So wie diese Ausflügler, die Ostersonntag eigentlich nur zum Angeln rausfahren wollten. Ihnen kam jetzt die US-Küstenwache zu Hilfe im Pazifikstaat Mikronesien. Offenbar erfahrene Seeleute, die von ihrer Heimatinsel rund 180 Kilometer abgetrieben wurden, nachdem der Motor ihres Bootes ausgefallen war. Entdeckt wurden sie übrigens, weil sie mit Palmenblättern riesengroß Help, also Hilfe, in den Sand geschrieben hatten. Was für ein Glück. Ja, für so eine Lebensrettung braucht man aber auch gute und klare Sicht. Wie klar wird's denn am Himmel morgen bei uns in Deutschland, Carsten?
Ich kann zwar keine Palmenwedel liefern, aber dafür durchaus dieses mikronesische Südseeklima. Denn es wird zumindest für einen Tag mal richtig warm und der Himmel nicht ganz so klar, aber es wird warm und frühlingshaft. Und wir sehen hier auf unserem Wettervorschaufilm von Europa diese rote Farbe über Spanien, über Frankreich. Und diese rote, diese warme Luft, die kommt bei uns für einen Tag an. Auch nur für einen Tag, denn wir sehen hier schon erste Schleierwolken und den Wetterwechsel, der dann zum Sonntag beginnt, den sehen wir jetzt. Aus Nordwesten kommt dann allmählich wieder die kältere Luft und zu Wochenbeginn, zum Montag, werden diese Wolken aus Nordwesten noch mal dicker, bringen Schauer, Gewitter und Stück für Stück sogar noch weiter zurückgehende Temperaturen. Aber erstmal schauen wir uns das Wochenende noch mal an. Morgen, wie gesagt, nicht so die ganz klare Luft, ein paar Schleierwolken, vor allem in der Nordhälfte. Aber mit 5 bis 10 Sonnenstunden wird es morgen im Norden Deutschlands deutlich sonniger als das, was wir heute oder in den vergangenen Tagen dort erlebt haben. In der Mitte und im Süden volle Sonnenscheinausbeute bis zu 13 Stunden. Dann kommt der Sonntag mit dieser ersten kleinen Wolken-Kaltfront und die liegt dann tagsüber hier in der Mitte Deutschlands, wo es so leicht grau ist, dort nur 4 bis 8 Stunden, dafür dann im Norden mehr und auch ganz im Süden immer noch recht viel Sonnenschein. Und jetzt schauen wir auf die nächsten 24 Stunden. Die dicksten Wolken, die wir jetzt aktuell noch im Nordosten haben, die ziehen weiter Richtung Nordosten. Und dann erleben wir eine zumeist sternklare oder leicht bewölkte Nacht. Tagsüber dann entsprechend viel Sonnenschein. Und hier sehen wir andeutungsweise diese Schleierwolken, vor allem im Norden, aber auch in der Mitte. Und im Süden können mal ein paar dünne Cirrus-Eiswolken vorbeikommen. Unterm Strich wird es ein freundlicher und ein frühlingshaft bis sommerlich warmer Tag. Zur Nachttemperaturen zunächst im Süden 4 bis 8, im Norden 10 bis 13 Grad. Und tagsüber wird es deutlich wärmer als heute. Und das bedeutet im Norden meistens 20 bis 25 Grad, in der Südhälfte 25 bis 28 Grad. Nur an Nord- und Ostseeküste ist es ein bisschen frischer. Frischer wird es dann am Sonntag in der gesamten Nordhälfte. Keine 20 Grad mehr, nur noch 14 bis 18 Grad. Im Süden noch einmal warmes Wetter. Ab Sonntag deutlich wechselhafter und allmählich noch kälter.
Dankeschön, Carsten. Ja, das waren unsere Tagesthemen an diesem Freitagabend. Hier im Ersten geht's weiter mit einem Tatort aus München.
Und aktuelle Nachrichten finden Sie jederzeit auf tagesschau.de oder tagesschau24.
Und morgen Abend ist Ingo Zamperoni wieder hier für Sie. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.
Tschüss.